Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Tatsächlich ist es so, dass sich das Ausland gemeldet hat. Das finde ich schon mal erstaunlich. Die Schweiz, Österreich, die BBC. Also man merkt, das Thema betrifft ganz Europa. Und irgendwie scheine ich mit meinen Worten nicht nur den Nerven Deutschlands, sondern auch irgendwie einen europäischen Nerv getroffen zu haben. Jetzt ist die Frage, was soll jetzt so ein Kommentar? Ich meine, ein Kommentar ist auch nur ein Kommentar. Und das sind eigentlich auch ehrlich gesagt nur 2 Minuten Wort in den Tagesthemen. Man darf das jetzt auch nicht überfrachten. Ich kann jetzt nicht eine Volksaktion daraus machen. Ja, Das überfordert mich, muss ich gestehen. Aber wenn man diese Debatte weiter anhält, und das können ja auch immer nur mal wieder Menschen tun, den Leuten, die sagen, nein, mir ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft hier in Deutschland so und so ist. Und sie ist ja gut. Wir haben ja eine unglaubliche Hilfsbereitschaft hier. Die muss man nur auch mal deutlich machen und zum Tragen bringen und damit auch der Minderheit der Rassisten sagen, nee, so ist es eben nicht. Das muss immer mal wieder hochgeholt werden.
Anja Reschke vom Norddeutschen Rundfunk gegenüber dem NDR-Medienmagazin ZAP nach ihrem weltweit beachteten Tagesthemenkommentar zur Flüchtlingsproblematik und den Hasskommentaren im Netz vom Mittwoch, der also nicht wegen der nachrichtenarmen Jahreszeit inzwischen millionenfach immer noch wieder angeklickt wird. Ich schicke Ihnen gleich per Twitter vom Medienmagazin dieses vollständige Interview mit der Kollegin. Während Sie hier im Radio 1 Medienmagazin hören, wie gerade vor, 22 Minuten im Kinderkanal ein neues Medienmagazin gestartet wurde und dass das ZDF einen Intendanten sucht, sowie, finde ich, sehr auch launig erzählt, Erfahrungen aus Österreich aus der Sicht von Ö3, dem eigentlichen Platzhirsch in Österreich, wie es zum Beispiel um DAB Plus bestellt ist. Dort ist man dieser Technologie gegenüber ziemlich kritisch eingestellt. Das hören Sie dann heute ja auch im Medienmagazin in der Ausgabe vom 8.8.2015, der letzten vor der Sommerpause. 2 Ausgaben pausieren. Wir sind dann Ende August wieder zurück. Aber das natürlich heute noch.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Are you talking to me?
Here. 8. August 2015 war auch Premiere für den Kinderkanal Kika genannt, denn er etablierte heute ein 15-minütiges Medienmagazin und ich habe vor der Sendung mit dem Präsentator gesprochen, der sich hier einen Ausschnitt aus der ersten Folge so vorstellt.
Hey, hier ist Tim mit Timster. Erste Folge Timster und dann gleich sowas. Gamescom 2015, die weltweit größte Video- und Computerspielmesse. Das Motto dieses Jahr: Next Level of Entertainment. Das soll bedeuten, Videospielentwickler geben uns immer mehr Möglichkeiten, Levels selbst zu gestalten. Durch neue Erfindungen tauchen wir immer tiefer in die Spielewelten ein. Und wie ihr sehen könnt, es sind so viele Videospielbegeisterte hier und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Ich begrüße jetzt sozusagen von Medienmagazin zu Medienmagazin Tim Geilos. Er ist apostrophiert als Medienkenner, Science-Slammer und Moderator von Timster. Timster, das klingt so ein bisschen, als hätte man ihren Vornamen genommen und dann Hipster und dann das Hip weggestrichen. Ist die Sendung nicht hip?
Also sie wird auf jeden Fall spielerisch sein, sie wird interaktiv sein. Wir wollen einen kreativen Zugang zu den Medienthemen finden. Also in gewisser Weise können wir sie schon sicherlich als hip bezeichnen.
Aber Medienmagazin ist ja nicht gleich Medienmagazin, weil man unter Medien immer was anderes versteht. Es gibt ja sogar Medien in Atomkraftwerken. Was für ein Medienmagazin machen Sie und an wen richten Sie sich?
Das Medienmagazin richtet sich an Grundschüler, an Medienanfänger, das heißt die Zielgruppe 7- bis 11-Jährige. Das ist unsere Kernzielgruppe. Thematisch sind wir in vielfältigen Medienfeldern unterwegs, das heißt im Bereich Buch, im Bereich Film, TV. Wir werden uns um Videospielekultur und Gaming kümmern. Wir werden uns aber auch halt Themen der Publizistik und der allgemeinen Kommunikation, also auch gesellschaftlichen Themen widmen, genauso wie dem Internet und der Netzkultur.
Nun ist ja die Altersgruppe 7 bis 11 eigentlich schwer zu greifen. Ich sag mal so, als Macher können sich natürlich zurückversetzen. Aber wie kriegen Sie denn Erkenntnisse darüber, wie man mit diesem Zielpublikum umgehen soll? Also was muss man denn alles zum Beispiel erklären?
Erstens erkennen wir, dass die Zielgruppe teilweise schon ziemlich fit ist, auch Vorwissen auf jeden Fall mitbringt. Aber Ziel der Sendung ist es natürlich hier, auch einen souveränen Umgang mit Medien beizubringen und sozusagen auch Medieninhalte auf eine neue Art und Weise zu reflektieren.
Gibt es da irgendwie so medienpädagogische Unterstützung?
Ja, also wir stehen mit zahlreichen Partnern in Kontakt und vor allem ist hier nennenswert die Kika Community. Also der Kinderkanal hat eine Community namens Mein Kika. Das ist eine medienpädagogisch begleitete Social Media Community, wo unter Anleitung sozusagen die ersten Schritte gegangen werden können, was halt Social Media Elemente angeht. Und das wird im Rahmen des Online-Konzepts eine sehr, sehr, sehr wichtige Komponente sein, hier direkt im Austausch mit den Kika-Zuschauerinnen und Zuschauern zu stehen.
Ich vermute mal, dass Sie nicht selbst Medienpädagoge sind. Also Sie wurden anders gefunden. Können Sie das erklären, wie das ablief?
Also es gab einen bundesweiten Casting-Aufruf im vergangenen Jahr. Und ich habe mich darauf beworben, weil ich mich während meines Studiums der Kommunikationswissenschaften und des Medienmanagements und politische Kommunikation und Medien stets auf Jugend- und Kindermedien spezialisiert habe. Weil ich also beispielsweise meine Abschlussarbeit, die auch auf wissenschaftlichen Tagungen präsentiert wurde, gerade auch im Bereich der Online-Werbewirkung auf Grundschüler sozusagen den Fokus gelegt hat. Also es ist schon, ich sage mal, ein wissenschaftliches Interesse auf jeden Fall vorhanden. Nein, aber kein wissenschaftliches. Auch vor Ort im Rahmen der Studie die Arbeit mit der Zielgruppe. Ich habe für Kinder Radio-Workshops gegeben und die Arbeit mit der Zielgruppe auch bei Filmfestivals beispielsweise. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende und für mich immer wieder interessante Erfahrung. Und das wird nun mit TimStar. Es wird ein sehr ambitioniertes Projekt, aber ein sehr, sehr spannendes und ich freue mich auch auf die vielen zahlreichen Ideen, die da kommen werden, denn TimStar sieht natürlich auch vor, dass sich die Zuschauer aktiv beteiligen können und dass sie Einfluss nehmen können.
Sie kommen im Wochentakt. Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, weil ich denke, Themen gibt es zwar genug, das sehe ich ja jede Woche bei mir selbst, aber es sind manchmal auch so Themen wie Rundfunk, Änderung, Staatsvertrag aktuell und was weiß ich, die Fernsehrichtlinie der Europäischen Union. Das sind so sperrige Themen, die muss man für Kinder anders aufbereiten, wenn man sie denn überhaupt aufbereiten möchte. Wie finden Sie denn die Themen, außer dass Sie jetzt in die Community hineinrufen und vielleicht fragen, Leute, wo gibt es bei euch Probleme?
Also in erster Linie herrscht sozusagen bei uns natürlich auch eine geplante Aktualität vor. Das heißt, wir wissen, wann sind große Medienereignisse, wann sind interessante Initiativen, wann starten diese. Die Gamescom ist ein Beispiel, die Buchmessen sind ein Beispiel dafür oder der bundesweite Vorlesetag oder aber auch Kinostarts, wie zum Beispiel Fuck You Goethe 2 wäre so ein Tag und wäre so ein Anlass, um halt über diverse Themen zu berichten. Zum Start von Fuck You Goethe 2 wollen wir beispielsweise das Bild der Schule im Film näher beleuchten. Also das heißt, wie werden Charaktere dargestellt, wie wird eine Schule im Film visualisiert und umgesetzt von den Rollenbildern auch ungefähr. Und hinzu kommt natürlich, wie Sie sagen, die aktuelle Komponente. Wir senden im Wochentakt und wir wollen und wir werden aktuelle Themen aufgreifen. Hier ist natürlich die Herausforderung, das wieder für unsere Zielgruppe herunterzubrechen. Dieses Jahr gab es eine ungemeine Fülle und vor allem auch von der Relevanz her wichtige Medienthemen. Wir erinnern uns an Menschen, die durch die Straßen zogen und noch ziehen und Lügenpresse rufen. Wir haben aktuell die Diskussion um Netzpolitik.org und das sind alles Themen, die natürlich große Konstrukte ansprechen, wie Glaubwürdigkeit in den Medien, wie Pressefreiheit. Aber hier ist unser Ziel, aktuelle Themen aufzugreifen und die dann auch für unsere Zielgruppe verständlich runterzubrechen und zu erklären und hier auch gemeinsam mit den Kindern die Medienwelt zu entdecken und auch sonst gegebenenfalls auch kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen.
Das ist ein gutes Stichwort. Die sind auf der Gamescom. Mein Screening der Medien ist eher so, dass da allgemeine Begeisterung vorherrscht. Aber nun wissen wir ja, dass die Gaming-Industrie nicht nur Segen verbreitet, sondern so ein Thema wie Gewaltverherrlichung oder einfach die Tatsache, dass manche wirklich mehrere Stunden vor dem PC hängen und spielen. Wie kritisch reflektieren Sie denn die Gamescom?
Lassen Sie es mich so sagen, es gibt in dem Videospielbereich und in der Gaming-Industrie sehr, sehr, sehr viele kritische Tendenzen. Das fängt beispielsweise an, wenn wir uns viele Freemium-Produkte anschauen und laut einem anonymen Bericht beispielsweise in dem Magazin WASD, Magazin für Spielekultur, wenn man sich dort durchliest, wie beispielsweise es hinter den Kulissen von solchen Online-Spielen abläuft, wo man sich dann seine Upgrades quasi dazu kaufen kann, dann ist das schon eine übelst kritische Tendenz, wo nicht mehr die Kreativität vorherrschend ist, sondern eher ein Algorithmus, um Menschen dazu zu bringen und auch um Kinder dazu zu bringen, Geld dazulassen. Und das sind Themen, die werden wir bei Timster kritisch angehen. Und genauso gut, muss ich auch sagen, ist es mit das Geschmackloseste, was ich gesehen habe, dass die Bundeswehr auf der Gamescom einen Stand hat. Sagen wir so, also dass zwischen all diesen Actionspielen und nach all den Debatten, die wir hier in Deutschland hatten und auch im Sinne von, wofür auch vielleicht die Games-Industrie kämpft, dass eben sich auch um Anerkennung kämpft, was Kreativität angeht. Und dann ist da so ein politischer Player wie die Bundeswehr und stellt einen echten Panzer aus. Das finde ich dann auch sehr geschmacklos. Und das sind Tendenzen, die wollen wir in TimStar auch dann thematisch behandeln.
Und das wöchentlich jeden Samstag genau vom Radio 1 Medienmagazin, nämlich 17.45 Uhr bis 18 Uhr im Kika. Ich bedanke mich bei Tim Geilos und wünsche ja dann toi 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 für die weiteren Sendungen, Tim Geilos, und ja noch viel Spaß auf der Gamescom.
Vielen Dank.
Ich bin Tim, das war Timster für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche im TV oder jederzeit online. Also, macht's gut. Ciao.
Ja, das Gespräch hatte ich aufgezeichnet, wie gesagt, Timster, eine NDR, RBB, SWR und Kika-Produktion, wie gesagt, 17.45 jeden Samstag, aber auch im Netz, den Link habe ich Ihnen getwittert. Auch das nächste Gespräch musste ich leider aufzeichnen, aber es ist Urlaubszeit, da muss man Verständnis haben, dass Gesprächspartner auch mal urlauben, aber umso besser, dass man mir trotzdem erzählt hat, warum man beim zweiten deutschen Fernsehen jetzt schon einen Intendanten sucht, obwohl der erst 2017, ja, vakant ist, der Platz. Aber hören Sie gleich selbst, Ruprecht Polenz vom ZDF Fernsehrat. You forget how to make a
connection. Radio 1.
Man könnte meinen, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom März 2014, die ZDF-Gremien müssen sich neu zusammensetzen und nur ein Drittel der Mitglieder dürfen dem Staat nahestehen, dass Fernseh- und Verwaltungsrat eine lahme Ente seien, also im Prinzip nicht mehr handlungsfähig sind. Doch in dieser Woche kam die Meldung, der Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats Ruprecht Polenz hat Anregungen aus der Mitte des Gremiums aufgegriffen und den Punkt Intendantenwahl auf die Tagesordnung der Sitzung am 18. September 2015 in Mainz gesetzt. Die Amtszeit des Intendanten Dr. Thomas Bellut endet im März 2017. Er ist zur Wiederwahl vorgeschlagen worden. Herr Polenz, das sind noch 20 Monate. Warum diese Eile?
Nun, wir haben im ZDF eine Übung, die es auch in anderen Unternehmen gibt, dass ein Vertrag, der ausläuft und wo man darüber entscheidet, ob er verlängert werden soll, dass man das etwa ein Jahr vorher macht, damit der Betroffene und auch oder die Betroffene und auch das Gremium weiß, wie es weitergeht. Jetzt ist es so, dass wir ja die Amtszeit dieses Fernsehrates im Juni nächsten Jahres beenden. Dann wird es einen neuen Fernsehrat geben, der könnte frühestens Mitte September wahrscheinlich erst in seiner Dezember-Sitzung über die Intendantenwahl entscheiden. Dann wäre nur noch ein Vierteljahr Zeit bis zum Ablauf des Vertrages von Herrn Bellut. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen das jetzt auf die Tagesordnung setzen. Zumal es auch früher schon etwa bei der Wiederwahl von Herrn Schächter die Entscheidung über seine Wiederwahl deutlich länger als ein Jahr vorher getroffen worden ist.
Und wenn man bedenkt, dass nachdem die Amtszeit von Dieter Stolte endete, es doch zu erheblichen Zeitverzügen kam. Insofern ist das nachvollziehbar, aber provozieren Sie nicht damit unnötig Kritik, die Ihnen unterstellen wird, der alte Fernsehrat wolle noch mit einer nicht verfassungsgemäßen Zusammensetzung schnell das Schicksal des ZDF bestimmen, so nach dem Motto, man weiß ja nicht, wie sich bei den neuen Machtverhältnissen die Intendantensuche gestalten würde?
Nein, das Bundesverfassungsgericht hat ja ausdrücklich den bisherigen Gremien gesagt, ihr arbeitet weiter wie bisher. Das Urteil richtet sich an die Länder, die müssen einen neuen Staatsvertrag machen, damit dann in Zukunft eine andere Zusammensetzung von Fernsehrat und Verwaltungsrat stattfindet. Die Gremien sind aufgefordert, ihre Arbeit zu tun und in keiner Weise in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Wir würden unsere Pflichten verletzen, wenn wir jetzt so täten, als hätten wir nichts mehr zu tun.
Thomas Bellut ist zur Wiederwahl vorgeschlagen. Fordern Sie aber dennoch ausdrücklich auf, dass sich auch andere bewerben sollten?
Ich habe in meinem Anschreiben an die Mitglieder des Fernsehrats darauf hingewiesen, dass natürlich Eigenbewerbungen möglich sind, dass aber zur Abstimmung im Fernsehrat nur derjenige steht oder diejenige, die von wenigstens einem Mitglied des Fernsehrates auch vorgeschlagen wird. Also es reicht nicht aus, dem Fernsehrat einen Brief zu schreiben und sagen, ich möchte gerne Intendant werden. Es muss die weitere Voraussetzung gegeben sein, dass wenigstens ein Mitglied des Fernsehrats sagt, ja, das sehe ich auch so und ich schlage sie vor.
Dann wird es noch eine weitere Aufgabe geben, die Neubildung der ZDF-Gremien selbst. Wie ist da der letzte Stand? Also Sie sagten, im Juni nächsten Jahres wird es zu diesem Umbruch, zu dem Wechsel kommen. Aber wann wird gewählt? Die Novellierung tritt ja bereits am 01.01.2016 in Kraft.
Ja, also die Zusammensetzung des Fernsehrats erfolgt sozusagen indirekt über die Länder vor allen Dingen. Die Länder sind nach dem neuen Staatsvertrag diejenigen, die nicht nur selbst wieder Vertreter in den Fernsehrat schicken, sondern die auch aus den gesellschaftlichen Gruppen die entsprechende Auswahl treffen. Ich gehe davon aus, dass die Länder das so rechtzeitig machen, dass der neue Fernsehrat dann auch komplett eingeladen werden kann, fristgerecht zu seiner konstituierenden Sitzung, die, glaube ich, für den Juni oder Juli 2016 angesetzt ist.
Sie hatten in unserem letzten Gespräch im März kritisiert, dass der ganze Prozess um dieses ja neue Konstrukt intransparenter sei als die TTIP-Verhandlungen. Konnten Sie inzwischen den Eindruck revidieren oder müssen Sie weiterhin Kritik üben?
Nein, also der Eindruck ist geblieben. Es ist nur jetzt, wenn Sie so wollen, vorbei. Also die Staatskanzleien haben in ganz kleiner Runde diesen Vertragsentwurf ausgearbeitet, haben ihn den Ministerpräsidenten vorgelegt, die haben gesagt, ja, so wollen wir es machen. Und jetzt geht dieser im kleinen Kreis und quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit erarbeitete Staatsvertragsentwurf in die Länderparlamente. Dort wird man bei der Einbringung schon sagen, also theoretisch kann der Landtag X oder der Landtag Y das zwar noch ändern, aber dann ginge das ganze Verfahren von vorne los und wir haben Zeitdruck. Also ich rechne nicht damit, dass das passiert. Und insofern ist es wahrscheinlich, wie bei den meisten Staatsverträgen, dass das Verfahren in sich schon ziemliche Intransparenzen birgt. Es hätte hier allerdings schon, und das war eben meine Kritik, andere Möglichkeiten gegeben, auch eine interessierte Öffentlichkeit an der Diskussion zu beteiligen. Das haben die Länder vermeiden wollen.
Aber es gibt ja dennoch von einigen Ländern, glaube ich, Protokollnotizen, die sogar eine Überprüfung empfehlen, rechtzeitig vor Ablauf ihres Fernsehrats, ob bezüglich der Pluralität des Gremiums vielleicht, ich glaube, das Wort steht drin, Optimierungsbedarf bestünde.
Ja, also das ist mir bekannt. Ich glaube nur nicht, dass das besonders wirksam werden wird aus den gerade genannten Gründen. Auch wenn im Staatsvertrag selbst oder auch wenn die Länder zu dem Ergebnis kommen, wir wollen uns dann mal nach ein paar Jahren anschauen, wie das alles funktioniert, was sehr sinnvoll wäre, muss man immer wissen, Änderungen eines Staatsvertrages sind nur einstimmig möglich. Und damit ist die Hürde für eine Veränderung außerordentlich hoch.
Bestünde denn Optimierungsbedarf aus Ihrer Sicht?
Ja, ich hatte ja von Anfang an nicht verstanden, warum in einer repräsentativen Demokratie, die nun ohne Parteien nicht denkbar ist, Parteien schlechter behandelt werden als alle anderen gesellschaftlichen Gruppen und sie ausdrücklich kein Entsendungsrecht mehr haben. Natürlich hätten Vertreter von politischen Parteien auf die sogenannte Staatsbank angerechnet werden müssen. Das wollten die Länder nicht. Sie wollten die Staatsbank lieber ganz alleine besetzen. Die Entscheidung kann man so treffen. Ich halte sie nur für falsch.
Meint der ZDF-Fernsehratsvorsitzende Ruprecht Polenz. Vielen Dank für das Gespräch und auch dafür, dass Sie am Urlaubsort uns zur Verfügung standen.
Einen schönen Tag.
Radio 1. Verkehr.
Meldungen über Blitzer haben wir momentan keine. Die können Sie uns aber natürlich durchgeben, genauso wie Meldungen über Staus und andere Verkehrsbehinderungen unter der Radio 1 Verkehrshotline 0331 70 99 888. Und wir wünschen eine gute Fahrt.
Gute Fahrt und wir hören mal gleich, wie es beim österreichischen Rundfunk so abläuft mit dem Verkehr. Mit dem, Sie kennen die vielleicht, die Ö-Driver.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Aber es geht auch um das Digitalradio DAB Plus und dass das in Österreich sehr skeptisch gesehen wird. Oh, da ist aber plötzlich wirklich mit einem Messer das Ding hier abgeschaltet worden. Gut, dass ich Ö3 eingeschaltet habe.
Hier ist Ö3 an einem eher warmen Samstagnachmittag, kann man sagen.
Der beste Musikmix für Österreich.
Hitradio Ö3.
Mein Name ist Albert Malling, bin seit 30 Jahren beim Radio, auch so ein Radio-Urgestein. Bin seit vielen Jahren der stellvertretende Programmchef von Hitradio Ö3. Das ist in Österreich der mit Abstand meistgehörte Sender. Das ist mit Berliner Marktverhältnissen überhaupt nicht vergleichbar. Dort feiert sich ein Sender, der 15% Marktanteil hat. Wir haben aber 42% Marktanteil bei 1449 in Österreich.
Da kommt man als Urlauber auch nicht dran vorbei, weil der schnellste Ö3 war, immer die Staus meldet.
Ganz genau. Also eine unserer Stärken ist das Verkehrsservice. Wir haben eine sehr große Verkehrsredaktion. Das ist auch ein bisschen anders, glaube ich, als in Deutschland, wo sozusagen offizielle Stellen das Radio beliefert. Wir sind quasi die einzige Stelle in Österreich, die wirklich österreichweit Verkehrsinformationen sammelt. Und wenn man das Publikum fragt, was wir am besten können und was sie noch mehr hören wollen, dann ist es Verkehrsinformation. Ich glaube aber, dass man so viel nicht brauchen wird, aber sozusagen ist es das am stärksten nachgefragte Programmelement.
Das wundert mich aktuell nicht, weil natürlich die meisten Autoradios noch mit UKW versorgt werden. Aber in dem Augenblick, wo man Internet sich reinholt oder dann auch Digitalradio, könnte man ja ständig mit der GPS-Funktion, also der eigenen Ortung, nur die wichtigsten Informationen herausfiltern, aufs Display im Auto lancieren und dann wäre alles gut. Ist das möglicherweise eine Killer-Applikation bei DAB?
Ja, also Verkehrsinformation kommt ja nicht nur gesprochen ins Auto, sondern sie kommt ja auch jetzt schon mit RDS-TMC, also dieser Technologie, die via UKW möglich ist, in die Navigationssysteme, die das unterstützen. Das ist übrigens auch Ö3 der einzige Sender, der das österreichweit ausstrahlt und bringt damit die Verkehrsmeldungen schon ins Display. Es stimmt, RDS-TMC ist technisch fast ausgereizt. Wir haben das in Österreich sehr stark, aber noch beschleunigt. Also wir haben nicht eine Schleife, wo alle Meldungen in ganz Österreich immer in der Luft sind und es braucht dann bis zu 10 Minuten, bis das Navigationssystem die Meldung anzeigt, die du wirklich brauchst, sondern wir haben Österreich hier in 3 Sendegebiete sogar durchteilt. Wir nennen das TMC Plus. Also wir haben noch einmal in die alte Technologie investiert, solange es DAB nicht gibt. Es stimmt, mit DAB würden die Verkehrsmeldungen noch rascher ins Auto kommen können. Und dann gibt es natürlich Dinge wie Waze, was auch schon genannt wurde, also sozusagen Communities, die Verkehrsmeldungen sammeln. Die sind in Österreich aber noch sehr, sehr schwach. Wir gehen hier sogar den anderen Weg. Wir haben den Waze an unsere Meldungen angeboten. Ich finde das lustig, wenn in Waze steht nicht der Kopf, sondern das Ö3-Logo. Ö3 hat gemeldet. Mhm. Denn ich sehe das technologieunabhängig. Wenn Ö3 der Verkehrsfunksender des Landes ist, dann ist er es auch innerhalb einer solchen neuen Verkehrsfunkerplattform Waze.
Aber nochmal, ist das möglicherweise eine Killer-Applikation, ein besserer, schnellerer Verkehrsservice als zu UKW-Zeiten? Oder was könnten Sie sich vorstellen, warum man als normaler Kunde auf DAB Plus wechseln sollte?
Ja, also der Verkehrsservice ist sicher nicht das die Killer-Applikation, damit DAB ein Erfolg wird. Das ist total lächerlich. Übrigens, auch das ist ganz interessant, die gesprochene Verkehrsinformation ist unheimlich beliebt. Sie ist im Auto doch immer das Angenehmste.
Ja, man könnte sich ja das mit so einem Sprachchip übersetzen lassen.
Auch, aber die Leute wollen eine gesprochene Verkehrsinformation. Wir bieten zum Beispiel in der Radio-App an, alle Verkehrsmeldungen auf einer Karte, das sieht dann genauso aus wie bei Google Maps, das ist auch im Hintergrund, wieder die Karte des Handys verwendet. Und wir haben zusätzlich angeboten, das Feature, den letzten Verkehrseinstieg noch einmal nachhören. Und als wir das mal ausgebaut hatten, da gab es wirklich Proteste. Also nicht unterschätzen, die Welt ist wahnsinnig digital und Internet siegt, aber im Auto ist die gesprochene Verkehrsinformation die analoge, gesprochene Verkehrsinformation alles andere als tot. Sie ist einer der Haupteinschaltgründe fürs Radio. Und obwohl wir es parallel anbieten, via RDS, TMC, in der eigenen Handy-App, ist es den Leuten am liebsten, wenn wir es ihnen alle halben Stunden sagen und auch das Programm unterbrechen für einen Falschfahrer oder Geisterfahrer, wie wir in Österreich sagen.
In der Ö3-Wochen-Playlist und da ist die Geisterfahrer-Endwarnung für Niederösterreich, Christoph.
A1 Westautobahn zwischen Pressbaum und Alt-Lenkbach. Der Geisterfahrer hat die Autobahn verlassen.
Attention to all drivers. We've got good news for you. The driver who was on his way in the wrong direction has left the motorway. Have a safe trip.
Das volle Update aus der Ö3 Verkehrsredaktion, wie gewohnt, dann wieder um Punkt. Bis dahin, hey!
Mehr Musik für Ihren Nachmittag.
Nochmal, ich versuch's nochmal. Was könnte denn, wenn das ja alles schon UKW-gestützt funktioniert, für Gründe geben, DAB Plus in Österreich zu hören? Weil in Deutschland setzt sich diese Technologie seit über 20 Jahren ja nicht so durch, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Wie sieht es in Österreich aus?
Erstens schauen wir immer nach Deutschland. Das tun wir Österreicher gern. Wir sind ein kleines Land und wir schauen, wird das in Deutschland ein Erfolg? Dann haben wir immer noch Zeit, das einzuführen. Wie es geht, wissen wir ja. Aber schauen wir mal, ob das in Deutschland ein Erfolg wird. Aber leider, es wird kein Erfolg. In der MA, DAB-Sender nicht einmal ausgewiesen. Es ist nicht einmal messbar. Die Zahlen der verkauften DAB-Radios in Deutschland ist ganz schwer zu bekommen. Die wird gehütet wie ein großes Geheimnis. Aus unserer Sicht ist der technologische Vorsprung, den DAB hat, kein Grund, dass der DAB-Umstieg klappen wird. Würde heute das Radio erst erfunden worden sein, es wäre auch heute noch eine gute Erfindung übrigens, auch jetzt, wo es Facebook gibt und das Internet für Radio immer noch eine geile Erfindung. Gehen wir davon aus, es wäre erst heute erfunden worden. Es wäre möglich. Vorher gab es das nicht. Dann würde ich sagen, da starten wir bitte mit DAB. Ist die bessere Technologie, in Summe mehr Programme, die Verbreitung ist billiger. Da es aber UKW nun schon mal gibt, und zwar extrem erfolgreich gibt, mit 190 Minuten Radio am Tag, die via UKW in Österreich gehört wird, mit 5,5 UKW-Radiogeräten in jedem Haushalt in Österreich, macht ja die Reichweite aus, die Verfügbarkeit, kann DAB nur dann ein Erfolg werden, wenn es uns gelingt, und das könnten wir Radiomacher eigentlich, völlig neue Programmangebote zu machen. Übrigens könnte sich's die Branche leisten. Das ist wieder eine ganz andere Frage, weil alle Programmangebote, die ich mir vorstellen kann, kosten Geld. Ein Sportradio, wo wie in alten Zeiten wieder das Fußballmatch übertragen wird ohne Unterbrechung, ich glaube, das würde seine Fans finden. Ein Informationsradio, das es in Österreich in der Form nicht gibt, wo einfach rund um die Uhr Nachrichten da sind. Aktuelle Nachrichten, das ist ein Informationsbedürfnis. Ich schalte ein und habe innerhalb kürzester Zeit wieder eine Nachrichtensendung. Kann durchaus im Loop sein und die Beiträge könnten...
Na, so wie in Berlin, Brandenburg zum Beispiel, das Inforadio.
Genau, und das haben wir in Österreich in der Form nicht. Und wir haben in Österreich für so ein Programm auch wie UKW keinen Programmplatz frei. Also DAB kann ein Erfolg werden, wenn es der Branche gelingt, dass private und öffentlich-rechtliche Sender neue Programme machen. Nur in Österreich ist es gerade dem ORF aufgrund der gesetzlichen Lage derzeit gar nicht erlaubt, neue Programme zu machen. Es bedarf sozusagen einer Änderung des ORF-Gesetzes. Und solange das ORF-Gesetz nicht geändert ist, lassen wir uns auch nicht in einen DAB-Umstieg drängen.
Erzählen Sie was zu Ö3X, glaube ich, hieß das Programm, was Sie sich ausgedacht haben. Das sollte ein jüngeres sein, das sollte digital verbreitet werden. Aber was war das Besondere und Neue und warum ist es nicht genehmigt worden oder warum haben Sie es nicht gemacht?
Wir hätten eigentlich zuvor was ganz anderes geplant gehabt. Darüber wird in der EBU viel diskutiert. Es gibt viele private und öffentlich-rechtliche Stationen, die machen das. Man spricht von Visual Radio oder gefilmtem Radio. Das ist recht interessant. Das ist fast eine eigene Mediengattung zwischen Radio und Fernsehen. Denn es ist nämlich nicht Fernsehen. Warum nicht? Es gibt zwar 5 Kameras im Sendestudio. Es gibt einen Bildschnitt, der sich aber durch die Position des Reglers am Mischpult ergibt. Also macht der Moderator den Moderationsregler auf, geht die Kamera auf ihn, vollautomatisch, gibt keine Bildregie.
Oder die Spracherkennung in so einer Software steuert das auch.
Ja genau, also zum Beispiel misst der Regler, ich habe jetzt einen Pegel, kann ich näher rangehen an den Moderator. Oder der Gast spricht, weiß das Mikrofon, ich muss dort hinschauen. Sie würden sich übrigens wundern, wie sehr das nach TV aussieht. Kein Regisseur, keine Bildregie. Es ist aber auch deshalb gefilmtes Radio, weil der Moderator, auch wenn er sonst im Studio ist, nicht in die Kamera schaut, während ja die Fernsehmoderatoren immer in die richtige Kamera schauen müssen. Wir wollten sowas gerne machen. Es gibt viele Beispiele in Deutschland, wo es auch öffentlich-rechtliche und private tun. Wir haben uns das angesehen beim Sender 538 in Amsterdam, das super realisiert hat. Ist nämlich gar nicht teuer. Du brauchst eine Bildschnittsoftware und diese 5 Kameras.
Und sie hätten, nein, ist mit 20.000 Euro dabei, ne?
Oh, ich glaube, wir hätten mehr kalkuliert. Aber sagen wir mal, ist mit 50.000 Euro dabei.
Na, Licht gehört noch dazu, auf jeden Fall. Dann gehört der Stream, der Extra-Stream dazu, der ja auch eine gewisse Bitrate haben muss und so weiter.
Genau. Du hast laufende Kosten, die höher sind, wenn die Leute dich verstärkt über Videostream empfangen, hast du x-fach Streamingkosten. Und du musst das Studio, das haben wir schon gesehen, dann erstaunlich mehr Licht reinschrauben, weil dein Radiostudio sonst immer aussehen wie eine Gruft. Radio sieht nämlich in Wahrheit unattraktiv aus, wenn wir nicht das Studio ein bisschen besser beleuchten und attraktiver gestalten. Haben wir ganz klare Konzepte.
Und der Popschutz, der immer davor ist, verdeckt das Gesicht und alles so eine Geschichten.
Ja. Wobei, das stimmt, das bleibt auch. Das haben wir jetzt gesehen. Du hast immer diese hässlichen Mikrofonschwenkarme. Deshalb ist es ja nicht Fernsehen. Es ist gefilmtes Radio und das hätten wir gerne gemacht. Und wir hätten auch vorgeschlagen, dass während der Musiktitel auch Musikvideos laufen. Das Verfahren wurde eingeleitet von der Behörde, sogar ein privater Musik-TV-Sender hat gesagt, er sieht darin kein Problem. GoTV hat sozusagen Stellungnahme abgegeben, das bleibt ja trotzdem Radio und das ist ja trotzdem Ö3. Dennoch hat es die Medienbehörde abgelehnt, weil sie gesagt hat, wir haben das ja eingereicht als neues Online-Angebot, interessanterweise, weil es ja ein Streaming-Angebot ist. Auf der Homepage wäre ja ein zusätzlicher Videostream angeboten worden. Aber die Medienbehörde hat gesagt, das erfüllt, da es einem Programmschema unterliegt, weil Ö3 unterliegt ja einem Programmschema, eindeutig den Tatbestand eines neuen Programmangebots des ORF. Und das dürft ihr nicht. Und daraus haben wir abgelesen, dann dürfen wir ja auch nichts Neues für DRB anbieten und haben das daher unseren Antrag zurückgezogen. Was hätten wir gerne eingereicht? Ein Sender wie Ö3, der so erfolgreich ist, hat in der heutigen Zeit immer das Problem, dass sozusagen er musikalisch eine so große Breite abdecken muss, dass die Zahl der Unzufriedenen bei den Jüngeren und bei den Älteren immer wächst. Und wir hätten uns daher gezielt entschlossen, uns musikalisch an die jüngere Ö3-Zielgruppe, an die 14- bis 29-Jährigen zu wenden. Und daraus ergibt sich schon ein Stück weit, das sind jüngere, technikinteressiertere. Und da hätten wir ganz klar das Musikformat gewusst und wir wüssten und wir wären auch davon ausgegangen, dass so ein Programm durchaus auch die Chance hätte, eine gewisse Hörerschaft zu finden.
Gleich mehr von Albert Mali von Ö3 hier im Medienmagazin bei Radio 1. Ein Programm des Rundfunks Berlin-Brandenburg.
Samstagnachmittag.
Willkommen bei Ö3 Wochenend-Playlist.
Nun gibt es ja tatsächlich aber dennoch den seltsamerweise vorantreibenden Prozess auch der Industrie, aber auch der Rundfunkanstalten, der Chiphersteller, der Politik, DAB Plus in Europa durchzusetzen. Und nun haben Sie aber diese Erfahrung und den Grund, den Sie mir genannt haben, mehr Programme zu realisieren, kann der Österreichische Rundfunk nicht machen, also nicht realisieren. Also was bleibt dann noch übrig? Womit könnte man Hörerinnen und Hörer finden und auch andere auf DAB Plus umzusteigen? Gibt es da was? Oder gibt es eher mehr Gründe, es nicht zu tun?
Nein, es gibt für mich auf jeden Fall mehr Gründe, es nicht zu tun.
Nennen Sie die wichtigsten.
Ja, es ist leider, so erfolgreich Radio ist und so allgegenwärtig Radio ist, wir hören täglich Radio, wir nutzen es täglich, so sehr, glaube ich, in der heutigen Zeit, wenn es plötzlich nicht da wäre, und das ist dramatisch für uns Radiomacher, auch für uns beide, die wir langjährige Radiomacher sind, würde es einem Teil des Publikums nicht abgehen, wenn es nicht da wäre. Das nennt man so Vermissensquote. Also es ist immer da und wenn es da ist, nütze ich es sogar stark. Jeden Tag, 190 Minuten am Tag. Aber wenn es nicht da ist, plötzlich, weil nämlich UKW abgedreht wird, geht es mir nicht so viel ab, dass ich in ein Geschäft gehe, nämlich zum Mediamarkt oder zum Saturn, um mir ein neues Radiogerät zu kaufen. Was hat sich geändert, was die Herrschaften diese 20 Jahren DAB Plus einführen wollen oder DAB einführen wollen? Was hat sich in den letzten 20 Jahren geändert? Alles, was früher ausschließlich im Radio verfügbar war, aktuelle Verkehrsinformation, die Musik, all das, die aktuellen Meldungen, die Unterhaltung, sind wir uns ehrlich, ist über alle anderen Kanäle verfügbar. Ich schaue meinen Facebook-Stream an und unterhalte mich. Lustige Postings da manchmal, auch wenn es ein Tierposting ist, sehr lustig. Die Verkehrsinformation, die finde ich in zahlreichen Apps. Die Musik, als ich beim Radio begonnen habe, musste man Musik im Radio aufnehmen, um das Musikstück noch ein zweites Mal zu hören. Nichts ist heute mehr verfügbar dank Streamingdienste, aber auch dank YouTube als Musik. Also die ganze Rezeptur des Radios ist überall anderswo da. Das heißt, unsere einzige Stärke ist nur noch, dass wir servieren. Hier wird serviert, keine Selbstbedienung. Das wollen
und live vor allen Dingen.
Und live sind. und diese bequeme Verfügbarkeit, die hohe Verfügbarkeit durch die zahlreichen Radiogeräte im Haushalt und dass das Radio noch immer eines der wenigen Geräte ist, das finde ich auch so angenehm, dass mit ein- und aus bedienbar ist und nicht einsteigen und warten und Login und wird dein Passwort vergessen. Nein, das ist die Stärke des Radios, diese bequeme, leichte Verfügbarkeit.
Plug and play.
Plug and play und, was wir ja schon lange wissen, dieses, und es ist weiterhin nebenbei nutzbar. Ich kann, während ich meinen Facebook-Account checke, während ich was anderes mache, so gut nebenbei Radio hören. Das macht unsere Stärke aus. Trotzdem haben wir kein Alleinstellungsmerkmal, was die einzelnen Zutaten angeht. Und daher würde ich der Branche nicht raten, nur der Digitalisierung willen. Es gibt ja keinen anderen Grund. Es gibt ja keinen Grund. Denn das ist ja ganz spannend, während die Fernsehdigitalisierung ja dazu geführt hat, dass man auf den Fernsehfrequenzen dann in Summe mehr Fernsehprogramme ausstrahlen konnte, hat mir noch niemand sagen können, was macht ihr mit den freigewordenen UKW-Frequenzen? Die kann man nämlich für nichts brauchen. Damit können Sie zu Hause nicht ein Hühnchen grillen. Damit kann man nichts anfangen. Also dann bitte lasst doch Radio weiterhin über UKW senden. Und, oh, hier eine digitale Insel. Nein, die Hörer wissen ja schon jetzt nicht, über welche Technologie sie Ö3 hören oder unsere Programme hören. Wenn ich ihn frage, dann mit deiner Radio-App, wie hörst du denn da Ö3? Oh, keine Ahnung, dass das sozusagen eine Internetverbindung ist nicht jedem klar. Es ist den Leuten zunehmend egal, über welche Technologie sie die Marke kriegen. Daher hätte der DAB-Umstieg schon viel früher gelingen müssen. Jetzt gelingt er sicherlich nicht mehr aus meiner Sicht.
Nennen Sie noch die wichtigsten Gründe, warum DAB Plus für Sie als jemand, der beim österreichischen Rundfunk arbeitet, sich nicht durchsetzen wird.
Erstens, UKW ist schon da und es ist zu gut. Denn die Leute sagen nicht, oje, UKW, da habe ich so einen schlechten Klang, ich brauche eine bessere Empfangsqualität. Die Mehrheit unserer Hörer ist mit der Empfangsqualität mit UKW mehr als zufrieden. Also dieses, da hörst du in CD-Qualität, das war den Leuten schon egal, als der MP3-Player eingeführt wurde. Also die Qualitätsunterschiede im Audio ist völlig unerheblich.
Zumal die Fahrtgeräusche zum Beispiel im Auto diesen Effekt überdecken.
Richtig, vollkommen sinnlos. Das Zweite, diese hochgelobten Zusatzdienste sind obsolet geworden, denn angesichts der modernen Handy-Apps und was heute ein Smartphone leisten kann, sieht eine DAB-Zusatzdienst aus wie ein Dia-Vortrag für 50-Jährige. Also man ist heute viel mehr gewohnt. Das muss eben, das kann eben leider wirklich das Internet besser, dass ich schneller auf Daten zugreifen kann. Auch dieses Wegwischen, was die Jungen heute machen. Ich habe es gelesen, nächste Meldung. Das kann ja DAB nicht leisten. Also die Zusatzdienste führen sicherlich, sind kein Grund, warum DAB zum Erfolg wird. Die Problematik, dass man sich für eine einzige Sache ein Endgerät kaufen muss, während man jetzt gewohnt ist, dass ein Endgerät wie das Handy unzählige Sachen kann. Das, mit dem kann ich telefonieren, da kann ich WhatsApp draufspielen, da kann ich SMSen, da habe ich ein Navigationssystem drauf. Für das gebe ich schon mal Geld aus. Du musst aber jetzt in ein Geschäft gehen, um dir für eine einzelne Mediengattung, die du zwar täglich nutzt, die dir aber nicht sehr stark wichtig ist, das ist nämlich recht spannend beim Radio, sozusagen, so wie es ihnen nicht wichtig ist, welchen Pyjama sie am Abend anziehen, aber sie ziehen einen an, aber es ist ihnen nicht wichtig. Also die Nutzung an Schlafanzügen ist groß. Ja, die Radionutzung ist groß. In der Früh undenkbar groß, undenkbar wichtig. Aber sie sind trotzdem nicht bereit, wenn ich ihnen eine Pistole ansetze, ins Geschäft zu gehen und sich ein DAB-Radio zu kaufen. Deshalb scheitern ja diese UKW-Ausschaltzeitpunkte immer, weil man schreibt dann rein, naja, wenn zumindest so und so, wenn zumindest 50% der Hörer schon ein DAB-Gerät zu Hause haben, dann steigen wir, dann beschließen wir 2018 die UKW-Abschaltung für 2025. Und dann schaut man nach, es ist nicht passiert. Wieder haben sich nur viel zu wenige Leute dazu entschlossen, ein DAB-Radio zu kaufen. Und ganz entscheidend, das ist, haben wir auch in Schweden gesehen, und das gilt eben für Länder wie Österreich und die Schweiz, wo es eben gebirgig ist, wir haben unzählige Tunnels. Und die UKW-Tunnelversorgung musste der ORF selbst bezahlen. Und die bezahlst du Tunnel für Tunnel. Da wurden die letzten Jahrzehnte Unsummen ausgegeben. All das müssten wir wegwerfen und müssten die gesamte Tunnelversorgung neu bauen. Was ist die Problematik an der Tunnelversorgung? Was ja völlig richtig ist, die Tunnelwarte möchte im Zweifel Durchsagen machen können, im Gefahrenfall. Deshalb ist die auch so teuer. Das wird die ganze Tunnelwarte neu verkabelt. Der Tunnel wird neu verkabelt und kein Mensch, jeder verschweigt, der von DAB spricht, dass die Tunnelversorgung nicht gelöst ist. In der Schweiz habe ich jetzt gehört, übernehmen irgendwelche Regierungsstellen diese Summen. In Österreich hat kein Mensch gesagt, wer das bezahlen soll. Und solange das nicht gelöst ist, werden wir sicherlich nicht für einen DAB-Umstieg plädieren.
Meint zumindest Albert Mali, er ist stellvertretender Senderchef des öffentlich-rechtlichen Hitradios Ö3 zu DAB+.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack gehen wir jetzt 16 Jahre zurück zum Thema Digital Audio Broadcasting. Ja, da werden Sie sagen, vor 16 Jahren, was war da? Da war die internationale Funkausstellung, die IFA, und die hatte schon 4 Jahre lang DAB im Programm. Und hören Sie selbst, wie das Radio 1 Medienmagazin in dieser Zeit am 5. September 1999 darüber sprach. Ich begrüße jetzt 3 Journalistenkollegen hier im Radio 1 Bus, nämlich Ralf Hohn, Manfred Böhm und Markus Weiden, allesamt Technik besessen und neugierig gewesen gerade, was aus dem digitalen Rundfunk wird. Bevor wir den Report von Christoph Heinzel hören, gebt ihr dem Digital Audio Broadcasting noch eine Chance, nachdem sich ja sozusagen ein zweiter Standard hier vorschiebt, Ralf?
Ich glaube, das ist echt ein Problem im Moment, auch was die Vermarktung betrifft. Das heißt also, das DAB ist zwar jetzt entwickelt und auch der Regelbetrieb ist in einigen Bundesländern aufgenommen worden. Allerdings wird jetzt nicht mehr vernünftig vermarktet. Und bevor die Sache jetzt vermarktet ist und an den Mann oder an die Frau gebracht wurde, kommt schon DVB-T, also schon das nächste Produkt. Und irgendwo ist da die Karre, finde ich, ziemlich in den Dreck gefahren im Moment. Und man weiß nicht, wie es so recht weitergehen soll.
Manfred? Ralf, mit dem Stichwort Vermarktung, da fühlt man sich erinnert an DSR, digitales Satellitenradio. Also wenn ich gehe immer über die IFA in der Position eines ganz normalen Verbrauchers und ich bin überwältigt, was alles permanent alle 2 Jahre an Neuigkeiten hier angeboten wird. Und im Endeffekt, DAB wird einem jetzt schon seit 4 Jahren vorgeführt und so richtig vorwärts geht's nicht. Also ich habe das Gefühl, auch hier ist irgendwo eine Weichenstellung, die der Verbraucher gar nicht mitbekommt, dass dann im Endeffekt wird der Hebel umgelegt und dann geht das Ding wieder an den Prellbock ran, in die Sackgasse und dann kommt nichts oder es kommt etwas anderes. Also momentan würde ich jedenfalls aus Verbrauchersicht alles schön abwartend beobachten.
Stichwort Normalverbraucher, Markus Weidner. Es ist ja so, dass DAB und DVB-T ähnliche Verfahren sind. Also das Prinzip ist ja, dass analoge Signale irgendwie digitalisiert werden und dann verbreitet werden. Warum gibt es denn überhaupt diesen Kampf der Systeme?
Na gut, DAB ist ein wesentlich älteres System, das in erster Linie nur zur Verbreitung von Hörfunksendungen geeignet ist. Man kann zwar Bewegtbilder dazu auch mehr oder weniger aufwendig ausstrahlen, aber für Fernsehen ist es doch nicht so das optimale Medium. Und deswegen haben dann schlaue Menschen sich DVB-T als Fernsehstandard einfallen lassen. DVB hat natürlich gewisse Vorteile. Du kannst DVB problemlos ins Kabel einspeisen, problemlos über Satellit ausstrahlen. Du kannst es natürlich auch terrestrisch ausstrahlen. Ist natürlich eine ganz andere Norm wie zum Beispiel DAB, was jetzt rein eine Hörfunknorm ist. Oder Astra Digitalradio, auch eine reine Hörfunknorm, die für Kabel ungeeignet ist. Für Terrestrik natürlich schon gewisse Vorteile.
Ja, und deine Prognose, wann wird es nun endlich zum regulären Standard kommen? Denn 10 Jahre sind nicht mehr viel Zeit und der Verbraucher muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen.
Also ich glaube, die Sache mit den 10 Jahren kann man fast vergessen. Ich meine, die Mittelwelle gibt's auch heute noch. Okay, man redet jetzt auch bei Mittelwelle von Digitalisierung, aber wir haben seit Anfang der 50er Jahre oder seit 1949 haben wir UKW-Rundfunk in Deutschland. Wir haben heute noch Mittelwellenprogramme, auch Programme, die exklusiv auf AM ausgestrahlt werden. Also dass in 10 Jahren UKW wegfällt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, die Wette können wir vielleicht annehmen. Mal sehen, wie Radio 1 in 10 Jahren ausgestrahlt wird. Zu DAB gleich mehr.
Er hat immer Hunger, er muss.
Die ersten DVB-T-Pilotprojekte laufen also. Hier auf der IFA herrscht Rätselraten über die digitale Zukunft des Radios. Christoph Heinzle.
Kein Knacken und kein Rauschen mehr, ein Sound wie von der CD, so soll sich das Radio der Zukunft anhören. Und eigentlich sollte DAB, Digital Audio Broadcasting, schon längst etabliert sein. Doch tatsächlich ist DAB derzeit gerade mal für die Hälfte der deutschen Bevölkerung und in etwa einem Viertel der Fläche zu empfangen. Nun wird die neue, vielseitigere Digitaltechnik DVB-T zur Bedrohung. Und die Skepsis wächst, ob DAB überhaupt noch den Durchbruch schaffen kann, auch bei den Schrittmachern der neuen Radiotechnologie, der ARD. Bei Peter Voss, dem Intendanten des Südwestrundfunks und amtierenden ARD-Vorsitzenden, ist nicht mehr viel von der einstigen DAB-Euphorie übrig.
Wir haben ja DAB sehr unterstützt, weil wir der Auffassung waren, das könnte es sein. Man weiß es immer erst hinterher. Im Augenblick ist für mich die Frage offen. Wir springen jedenfalls bei DAB nicht ab, weil man das wirklich noch nicht entscheiden kann und weil es auch keinen Sinn hat, solche Versuche mittendrin abzubrechen. Sie hören wirklich die unterschiedlichsten Ansichten, Einschätzungen, auch von technischer Seite. Und deshalb wage ich da keine Vorhersage.
Und tatsächlich sind die ARD-Techniker auf dieser IFA in einem Dilemma. Einerseits wollen sie dem digitalen Fernsehen DVB-T zu einem Einstand nach Maß verhelfen, preisen die Vorteile der multimedialen Technik per Antenne. Andererseits wollen die meisten noch an DAB als Digitalradiostandard festhalten. Und so mäkelt etwa WDR-Technikdirektor Dieter Hoff.
Dieses digitale terrestrische Fernsehen hat durchaus auch die Möglichkeit, Hörfunkprogramme mit auszustrahlen. Aber es gibt Probleme bei der mobilen Empfangbarkeit. Das wird aller Voraussicht nach im Auto nicht vernünftig möglich sein. Und dann stellt sich die Frage, ist diese Technologie die richtige für den Hörfunk?
Stimmt nicht, halten die DVB-T-Entwickler entgegen. Das europäische Projekt Motivate zeige, dass die Technik auch mobil funktioniert. Übers IFA-Gelände zieht ein Testbus mit DVB-T-Empfängern seine Runden. Über das bisherige Ergebnis sagt einer der Projektverantwortlichen, Peter Christ von der Telekom-Tochter T-Nova.
Die Messungen der Deutschen Telekom haben ergeben, dass mobiler Empfang möglich ist. Die Fehler und die Ausfälle sind sehr gering. Also das haben wir eigentlich über die letzten 2 Jahre gemerkt. Wir haben es in Laboruntersuchungen festgestellt, aber dann auch im Feld. Man kann also davon ausgehen, dass man auf einer Fahrt von 5 Kilometern vielleicht mal ganz kurz 2, 3 kleine Unterbrechungen hat, die aber nicht weiter ins Gewicht fallen.
Die Tauglichkeit für den mobilen Empfang ist der Haupteinwand der DAB-Lobby, aber nicht der einzige. Wozu Medien zusammenbringen, die gar nicht zusammengehören, meint WDR-Technikdirektor Hoff.
Es gibt üblicherweise in den Haushalten auch unterschiedliche Stellen, an denen man Hörfunk empfängt und fernsieht. Also das jetzt auf der Übertragungsstrecke und in den Endgeräten zusammenzupassen, ist zwar theoretisch möglich, scheint mir aber in der Praxis nicht so ungeheuer erfolgreich zu sein.
Doch wozu jetzt DAB einführen, wenn doch mit DVB-T bald eine vielfältigere und leistungsfähigere Technik für die drahtlose Übertragung von Bildern, Tönen und Daten zur Verfügung steht, fragen sich die Entwickler der neuen Fernsehtechnik. Die Hersteller von DAB-Empfängern werden angesichts dieser neuen Diskussion etwas nervös. Blaupunkt etwa. Der Autoradiohersteller des Bosch-Konzerns setzt auf seinem Messestand massiv auf DAB und will die hohen Investitionen nicht verloren geben. Blaupunkt-Sprecher Joachim Siedler.
Diese Irritationen sind auch völlig unnötig, denn wir haben ja eine serienreife, serienerprobte Technik hier in Europa. Das ist Digital Radio und die sollten wir jetzt mal nutzen und nicht darauf warten, dass womöglich eine andere Technik dieses eines Tages auch umsetzt, wie auch immer.
Mit neuen Angeboten soll DAB dem Kunden schmackhaft gemacht werden. Neu auf dieser IFA, Bewegtbildübertragung, also Fernsehen. Blaupunkt präsentiert ein erstes Auto mit DAB-Bildschirmen. Das Erlanger Fraunhofer Institut zeigt einen tragbaren Empfänger. Aber wegen der geringen Bandbreite von DAB ruckelt das grob aufgelöste Bild und der Audioempfang wird während der Bildübertragung eingeschränkt, räumt Fraunhofer-Entwickler André Heuer ein.
Man will ja auch nicht die ganze Zeit Bewegtbild übertragen, sondern nur bei bestimmten Beiträgen, zum Beispiel bei Nachrichten, die man dann mit interessanten Bildbeiträgen unterlegen will. Da ist auch gar nicht notwendig, eine hohe Tonqualität zu haben. Da kann man zum Beispiel auf Mono umschalten und damit hört sich das eigentlich wieder sauber an und hat eben die Möglichkeit, diesen Zusatzdienst noch unterzubringen.
Doch bei Blaupunkt verkauft man die Bildübertragung als echten Mehrwert. Damit DAB jetzt durchstarten kann, heißt es hier, müsse vor allem das Sendernetz rasch vervollständigt werden. Kritik und Selbstkritik vom Blaupunkt-Sprecher.
Geschlafen haben sich alle Beteiligten, in Anführung, aber es ist noch nicht zu spät. Wichtig ist es auch nach wie vor, dass man von Flensburg nach München fahren kann oder etwa von Dresden bis nach Aachen und flächendeckend überall in der Republik, so wie in den Nachbarländern heute schon, DAB Digital Radio empfangen kann.
Doch in vielen Bundesländern verzögert sich der Einstieg in den Regelbetrieb. Übergangsfristen von UKW zu DAB will deshalb schon niemand mehr nennen. Man werde UKW noch lange Zeit parallel ausstrahlen, heißt es. Ein Stück Eingeständnis, das die digitale Revolution im Radio noch auf sich warten lässt.
Sondern zu ehren.